muss gleich wieder runterkommen. Mit solchen Sachen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, wie ein Mensch arbeitet, das bleibt meistens nicht verborgen. Und mehr noch, das tatsächliche oder vermeintliche Arbeitsverhalten ganzer Volksgruppen oder Völker wird öffentlich beurteilt. Ein Beispiel lieferte jüngst hierfür der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Jürgen Rüttgers. In einer Wahlkampfrede im August 2009 äußerte er sich abfällig über das Arbeitsverhalten von rumänischen Arbeitern. Rüttgers ließ über deren vermeintliche Arbeitsmoral Folgendes wissen. Im Unterschied zu den Arbeitnehmern hier im Ruhrgebiet, Rüttgers hielt diese Rede in Bochum, kommen die Rumänen eben nicht morgens um 7 zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss da, sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen und wissen nicht, was sie tun. Also rumänische Arbeiter als unzuverlässige und inkompetente Gesellen? Nun, der Ministerpräsident hat sich längst für diese im Wettkampfeifer getätigten Aussagen entschuldigt. Und es geht mir an dieser Stelle auch gar nicht um die Person Jürgen Rüttgers, sondern um das, was seine Aussagen hier deutlich machen. Arbeitsverhalten wird bemerkt und Arbeitsverhalten wird bewertet. Und Arbeitsverhalten Einzelner wird verallgemeinert. Vom Arbeitsverhalten einzelner Personen oder einer Gruppe von Personen wird großzügig generalisiert. Ja, da werden dann unter Umständen, denken wir an die Rumänen, ganze Völker verunglimpft oder auf der anderen Seite idealisiert. Heraus kommen dann eben die unzuverlässigen und inkompetenten Rumänen, die faulen Polen, die unordentlichen Russen oder eben auf der anderen Seite eine Idealisierung, die auch wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat wahrscheinlich, die fleißigen Deutschen. Häufig ist an all diesen Pauschalierungen nur wenig dran. Aber dennoch sind diese Vorstellungen fest verankert und nur schwer veränderbar. Heute Morgen soll es auch um das Arbeitsverhalten einer Bevölkerungsgruppe gehen, um das Arbeitsverhalten von Christen, von solchen, die als Arbeitnehmer ihren Lebensunterhalt verdienen. Als Arbeitnehmer dem Evangelium dienen, so lautet heute unser Thema. Der Text steht im Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Da schreibt Paulus, die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Liebe Geschwister, wir setzen heute unsere Predigtreihe über den Titusbrief fort. Wir befinden uns da immer noch in diesem großen Abschnitt, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und wir hatten gesehen, in diesem Abschnitt, da geht es um handfeste ethische Fragen, um die Kunst richtiger Lebensführung. Paulus wendet sich in diesen Versen an die einzelnen Gemeindeglieder, in den Gruppen, unterteilt nach Alter und Geschlecht, wie sie dazu mal im griechischen Haushalt zusammenlebten. Und warum Paulus diesen Aufwand trieb, das hatten wir auch gehört. Paulus war sich darüber im Klaren, dass der Lebenswandel von Christen Wirkung erzielt. Im Positiven wie auch im Negativen. Gerade in Missionssituationen. Und eine solche lag da offensichtlich auf Kreta vor. Die Gemeinden waren gerade erst gegründet worden. Und diese Gemeinden befanden sich inmitten eines heidnischen Umfelds. Und da wurden die Christen argwöhnisch beäugt. Einmal von der heidnischen Bevölkerung, dann aber auch von der römischen Obrigkeit, zuletzt aber auch von auf Kreta erfolgreichen Irrlehrern. Diese lehnten die apostolische Autorität von Paulus ab und die wollten sich ihm nicht unterordnen. Sie traten als Gegner des paulinischen Missionsteams auf, als Gegner von Titus. Also die Christen auf Kreta standen hier unter Beobachtung. Fehltritte konnten deshalb weitreichende Folgen haben. Ja, bis dahin, dass sogar die Mission selbst in Gefahr geraten konnte. Die freie Evangeliumsverkündigung war gefährdet. Wenn durch das Fehlverhalten einzelner Christen Rom zur Überzeugung käme, das Evangelium wäre eine aufrührerische Lehre, dann wäre mit der freien Verkündigung Schluss. Und auch deshalb war Paulus klar, der Lebenswandel von Christen im Alltag muss stimmen. Der Frage, wie ein Christ im Alltag lebt, kommt hohe Bedeutung bei. Und in der Folge ist in diesem Bereich Unterweisung nötig. Christen müssen darin unterrichtet werden, wie sie leben sollen. Welcher Lebenswandel dem Evangelium angemessen ist, dem Evangelium dient. Denn ihre Lebensführung wirkt sich auf den Missionserfolg aus. Hemmend oder eben fördernd. Und im heutigen Text wendet sich Paulus der noch verbliebenen Gruppe des griechischen Haushalts zu, den Sklaven. Kurz einige Anmerkungen zur Sklaverei. Die Sklaverei gehörte in der damaligen Zeit zum alltäglichen Leben. Der Sklave war nach dem römischen Recht keine Person und besaß damit keine Rechtsfähigkeit. Er unterstand völlig, wie die anderen Mitglieder, der Zugehörigkeit der Außenvertretung durch das Oberhaupt des Hauses. Er war als bloße Sache Gegenstand des Handels. Sklavenkinder wurden ja auch Sklaven und dem Herrn stand das Entscheidungsrecht über Leben und Tod des Sklaven zu. Was der Sklave verdiente, war Eigentum des Herrn. Den Hauptteil der Sklaven bildeten dabei ursprünglich Kriegsgefangene. Das griechische und später eben auch das römische Reich unternahmen zahlreiche Eroberungskriege und als Beute brachten die Sieger Unmengen von Sklaven in ihre Heimat. Auch Piraterie trug ihren Teil dazu bei, den Nachschub nicht versiegen zu lassen. Ein weiterer Weg war Schuldsklaverei. Schuldner mussten ihren Körper, ihre Arbeit und ihre Freiheit verkaufen, um ihre Schulden zu begleichen. Auch als Strafe für bestimmte Verbrechen wurde Versklavung eingesetzt. Die Anzahl der Sklaven war relativ hoch, oder war sehr hoch, besser gesagt. Für Italien wird ihre Zahl um das Jahr 0 auf 2 Millionen geschätzt, bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 6 Millionen Menschen. Also 33% Sklaven. Andere Quellen gehen für die Kaiserzeit, also von 27 vor Christus bis ca. 300 nach Christus, von einem 25% Anteil Sklaven aus. In Rom war das Verhältnis wahrscheinlich noch höher. Sklaven galten nämlich als Zeichen des Reichtums, als Statussymbol. Unter Augustus lebten im Römischen Reich schätzungsweise 10 bis 12 Millionen Sklaven bei einer Gesamtbevölkerung von 50 bis 16 Millionen. Die Tätigkeit der Sklaven differierte dabei sehr. Viele Sklaven arbeiteten unter unmenschlichen Bedingungen in Bergwerken. Das waren häufig die, die verurteilt waren. Und viele überlebten diese harte Arbeit keine 10 Monate. Andere Sklaven dienten in der Arena als Gladiatoren und Wagenlenker. Ja, ihre Herren zwangen sie, im Zirkus auf Leben und Tod zu kämpfen. Sie wurden in speziellen Schulen ausgebildet und konnten, ja, wenn sie diese Herausforderungen ja gut überstanden, Prestige erlangen. Sie konnten berühmt werden. Daneben gab es viele Feldsklaven, die in der Landwirtschaft arbeiteten. Sie wurden von Aufsehern beaufsichtigt und auch gestraft. Anders sah es für die meisten Haussklaven aus. Sie gehörten zur Hausgemeinschaft. Sie waren für die Erledigung aller Aufgaben im Haushalt zuständig. Kochen, putzen, waschen. Bei Festmählern bedienten sie, sie musizierten, sie tanzten. Oft hatten sie eine enge und freundschaftliche Beziehung zu ihren Herren. Sie wurden regelmäßig nicht wie die Feldsklaven bis zum Äußersten ausgepresst. Ihre Aufgaben waren nicht nur am wirtschaftlichen Profit orientiert, sondern der Bequemlichkeit ihrer Herren gewidmet und der Repräsentation seiner Macht und Würde. Gut ausgebildete Sklaven wurden auch als Hauslehrer und Ärzte beschäftigt. Sklaven bauten Straßen und Gebäude, pflegten diese und arbeiteten im Hafen. Andere waren im öffentlichen Dienst tätig oder gar im Hofstaat des Kaisers. Solche Sklaven des Kaisers konnten in wichtige Funktionen gelangen und erhebliche Macht auf sich vereinigen. Sklavinnen arbeiteten im Haushalt und sie wurden auch zum Konkubinat gezwungen. Beim Militär gab es keine Sklaven, sie galten als unwürdig, Waffen zu tragen, und sie wurden nur in Extremsituationen bewaffnet. Und wenn man beim Militär entlaufene Sklaven als solche erkannte, wurden sie umgehend getötet. Also die Sklaverei gehörte in neutestamentlicher Zeit zum normalen Leben. Auch auf Kreta gehörten Sklaven zum alltäglichen Bild. Sie waren gewöhnlicher Bestandteil des griechischen Haushalts. Sie lebten mit den anderen Angehörigen des Oikos zusammen und sie nahmen dabei sehr wahrscheinlich unterschiedliche Aufgaben wahr. Sie dienten in der Landwirtschaft, im Haushalt, sie waren als Lehrer tätig und so weiter. Unterschiedliche Aufgaben. Allen gemeinsam aber waren die Gehorsams- und Dienstpflichten gegenüber ihren Herren. Sie waren rechtlich verpflichtet, ihren Herren zu dienen, ihnen zu gehorchen, ja für sie zu arbeiten. Sie bildeten, wenn man so will, die Klasse der abhängig Beschäftigten. Die Klasse derer, die gehorchen und arbeiten mussten, um essen zu können. Sie bildeten den Boden der damaligen Gesellschaft. Und dieser Gruppe wendet sich Paulus jetzt hier in diesem Text zu. Er zeigt ihnen auf, wie ihr Lebenswandel aussehen soll. Was sie tun und was sie lassen müssen, damit das Evangelium durch ihr Leben geehrt wird. Damit die Botschaft von der Gnade Gottes gefördert wird. Nun, liebe Gemeinde, es ist deutlich, wir sind keine Sklaven, auch wenn der eine oder andere sich vielleicht so empfindet. Wir sind nicht rechtlos, aber viele von uns oder alle hier müssen täglich arbeiten gehen. Viele von uns sind abhängig beschäftigt. Wir sind Arbeitnehmer. Sicher ist unsere Situation unvergleichlich komfortabler als die der Sklaven damals. Keine Frage. Das Verhältnis Sklave auf der einen Seite, Herr auf der anderen Seite, kann man nicht 1:1 auf das Verhältnis Arbeitnehmer, Chef übertragen. Aber trotzdem gibt es hier Berührungspunkte, Parallelen, die es erlauben, die ethischen Anweisungen an Sklaven auf uns zu übertragen. Wir müssen dann eben nur gucken, was können wir übertragen und was nicht. Ja, es ist möglich, dass wir diese Anweisungen auf unser Leben übertragen und von diesen Anweisungen profitieren, diese für uns fruchtbar machen. Die Sklaven damals waren abhängig beschäftigt, viele von uns sind es heute. Die Sklaven damals waren zum Gehorsam verpflichtet. In gewisser Art und Weise sind wir es auch heute. Die Sklaven damals hatten einen Vorgesetzten, der ihnen Weisungen erteilte. Die meisten von uns haben einen solchen auch heute. Die Anweisungen an Sklaven, die Paulus hier gibt, haben deshalb auch uns etwas zu sagen. Wir können aus ihnen lernen. Wir können sie in Grenzen auf das Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber anwenden. Und das wollen wir tun. Und das Erste, was Paulus hier zu sagen hat, ist, als Arbeitnehmer dem Evangelium dienen, Punkt 1 heute Morgen, durch eine vorbildliche Haltung gegenüber Vorgesetzten. Durch eine vorbildliche Haltung gegenüber Vorgesetzten. Schauen wir nochmal im Vers 9. Da schreibt der Apostel, die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen. Paulus ruft in diesem Vers zu einer vorbildlichen Haltung der Sklaven gegenüber ihren Besitzern auf. Ja, zur willigen Unterordnung unter ihre Autorität, zum Gehorsam. Und zwar zu einem sehr weitreichenden Gehorsam, einem Gehorsam in allem. Gemeint ist hier die freiwillige Unterordnung unter den Willen eines anderen, unter den Willen des Herrn oder der Herrin, unabhängig von der Person, dem es sich unterzuordnen galt. Paulus fordert völlige Unterordnung, Einordnung in die damalige Gesellschaftsstruktur. Nun kommt die Frage auf, warum? Warum fordert Paulus hier Sklaven zur Unterordnung auf? Ist die Sklaverei denn nicht Unrecht? Hatte Paulus nicht selbst die Gleichheit aller Menschen propagiert? Denken wir an Galater 3, 26, Vers 28. Da sagt derselbe Paulus, ihr alle seid jetzt mündige Söhne und Töchter Gottes, durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden. Oder 1. Korinther 12, Vers 13 sagt er, denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Also, verkündet das Evangelium nicht geradezu die Gleichheit aller Menschen? Hat Paulus da nicht selbst vom Ende der Sklaverei geschrieben? Antwort: Ja und nein. Ja, das Evangelium verkündet in gewisser Art und Weise die Gleichheit aller Menschen, die Gleichheit vor Gott, im Sinne einer Gleichwertigkeit und darauf aufbauend eben die Gleichwertigkeit in der Gemeinde, im Verhältnis Gott-Mensch oder Gott-Christ oder Christus-Gläubiger spielt Position keine Rolle. Das ist nicht von Belang, ob einer US-Präsident ist oder Pizzabäcker, ob auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auftaucht oder von Hartz IV lebt. Das ist völlig irrelevant. Das gilt vor Gott gar nichts. Das macht einen Menschen weder besser noch schlechter. Und auch innerhalb der Gemeinde, im Verhältnis der Glaubensgeschwister, besteht diese Gleichheit im Sinne einer Gleichwertigkeit. Ja, sie sollte zumindest bestehen. Statusfragen dürfen im Umgang keine Rolle mehr spielen. Da stehen wir alle auf einer Stufe. Aber diese Gleichheit im Sinne der Gleichwertigkeit ebnet nicht automatisch alles ein. Diese prinzipielle Gleichheit, diese Gleichheit vor Gott, hebt nicht die gesellschaftliche Ordnung auf. Das konnte hier in Kreta beispielsweise dazu führen, dass Sklavenbesitzer und Sklave dieselbe Gemeinde besuchten. Ja, im Arbeitstag innerhalb des Haushalts musste der Sklave seinem Besitzer gehorchen, aber innerhalb der Gemeinde galten dann andere Gesetze. Ja, da galt dann Römer 12, Vers 10, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Im Haushalt musste der Sklave natürlich die Tür aufmachen. Ja, aber abends vielleicht, wenn der Sklave nach dem Dienst in die Gemeindeversammlung kam, dann hatte vielleicht der Hausherr die Tür aufzumachen. Es ist sogar denkbar, dass der Sklave Ältester wurde und dann in disziplinarischen Fragen oder wie auch immer irgendwelche Festlegungen zu treffen hatte, die seinen eigenen Herrn betrafen. Also in der Gemeinde spielten Statusfragen keine Rolle. Da herrschte Gleichberechtigung. Da hatte der Sklavenbesitzer gegenüber seinem Sklaven keinen Vorrang. Im Arbeitsalltag aber schon. Da galt unverändert die Gehorsamspflicht. Die Gemeinsamkeit oder die gemeinsame Zugehörigkeit zur selben Gemeinde, ja zum selben Herrn, änderte nichts an diesem gesellschaftlichen Status. Da blieb der Sklave der Sklave und der Herr der Herr. In vielen Fällen wird sich das Verhältnis sicher verändert haben. Ja, wenn ein Herr Christ wurde und der Sklave auch Christ war, kann man sich ja vorstellen, dass der Herr dann anders mit dem Sklaven umgegangen ist als vorher. Aber grundsätzlich bestand die Gehorsamspflicht fort. Ja, das wäre ähnlich, wenn ich bei Tetra anheuern würde und Klaus würde mein Vorgesetzter werden. Ja, dann könnte ich auch nicht gegenüber Klaus fordern, wenn ich irgendwie den vierten Lieferanten verprellt hätte, dann könnte ich nicht sagen, du Klaus, lass mal bitte fünfe gerade sein. Ja, oder wenn er mir eine Anweisung geben würde, dann könnte ich eben auch nicht mich dem mit Hinweis auf den gemeinsamen Herrn entziehen. Sicher, wenn er mir im Rahmen der Gemeinde Befehle erteilt, sähe die Sache anders aus. Aber bei Tetra wäre ich Mitglied der hierarchischen Struktur dort und er wäre mir übergeordnet, dann müsste ich in dem Fall spuren. Also Paulus fordert hier von christlichen Sklaven zunächst Gehorsam, Unterordnung. Und Hintergrund ist vielleicht der, dass einige die Aussagen, die ich zitiert hatte, über die Gleichheit falsch verstanden hatten. Dass sie ihre gesellschaftliche Position verließen. Dass sie dagegen aufbegehrten. Und das wollte Paulus hier verhindern. Denn dieses Verhalten gefährdete aufs Höchste die Verkündigung des Evangeliums. Ein solches Verhalten fiel auf das Evangelium zurück. Und ein Einschreiten der römischen Obrigkeit wäre wahrscheinlich. Auch zum Schaden der Sklaven. Paulus war da sehr realistisch, er war kein Träumer. Man kann sich denken, dass er kein Befürworter der Sklaverei war, aber er kannte die gesellschaftlichen Realitäten. Und es ging ihm nicht in erster Linie, auch wenn sich das hart anhört, es ging ihm nicht in erster Linie um das zeitliche Wohl des Menschen. Es ging ihm um das ewige Wohl. Und bezogen auf die Ewigkeit relativiert sich da vieles. Ich lese einmal aus 1. Korinther Kapitel 7 ab Vers 17, da sagt er, grundsätzlich sollen sich alle nach dem Maß richten, das der Herr ihnen zugeteilt hat. Das will sagen, alle sollen an dem Platz bleiben, an dem sie waren, als Gott sie berief. Diese Anweisung gebe ich in allen Gemeinden. Wenn einer beschnitten wurde, als er berufen wurde, soll er nicht versuchen, die Beschneidung rückgängig zu machen. Wenn er unbeschnitten war, soll er sich nicht beschneiden lassen. Es ist vor Gott gleichgültig, ob einer beschnitten ist oder nicht. Es kommt nur darauf an, dass er nach Gottes Geboten lebt. Alle sollen an dem Platz dienen, an dem sein Ruf sie erreicht hat. Warst du Sklave oder Sklavin, als Gott dich rief, so mach dir nichts daraus. Wenn dir allerdings die Freilassung angeboten wird, dann nutze ruhig die Gelegenheit. Grundsätzlich gilt, die, die bei ihrer Berufung Sklaven oder Sklavinnen waren, sind Freigelassene des Herrn. Und entsprechend sind die, die bei ihrer Berufung Freie waren, Sklaven oder Sklavinnen des Herrn. Christus hat für euch bezahlt und euch freigekauft, sodass ihr jetzt ihm gehört. Darum macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. Ihr alle, Brüder und Schwestern, sollt also an dem Platz bleiben, an dem ihr wart, als Gott euch berief. Und ihr sollt diesen Platz so ausfüllen, wie Gott es gefällt. Also, Paulus fordert die Sklaven zur Unterordnung aus, zu einer vorbildlichen Haltung gegenüber ihren Besitzern. Und diese Haltung, so geht es weiter, soll durch Gefälligkeit gekennzeichnet sein. Ja, die Sklaven sollen ihren Herren oder Herrinnen zu Willen sein. Angesprochen ist hier ein Verhalten, das aktiv das Wohlgefallen des Vorgesetzten sucht. Ein Verhalten, bei dem jemand darüber nachdenkt, was seinem Vorgesetzten gefallen könnte. Ja, im Neuen Testament wird dieser Begriff meistens im Hinblick auf den Dienst von Christen an Gott gebraucht. Ja, denken wir an Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2, Brüdern und Schwestern, weil Gott so viel Erbarme mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch selbst Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem Gott Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Ja, also es geht darum, was gefällt Gott wohl? Welches Verhalten gefällt ihm wohl? Oder denken wir an David. Er hatte diese Einstellung ganz offensichtlich. Ja, wenn wir an 2. Samuel 7 denken, da wird berichtet, David wollte Gott ein Haus bauen. Er dachte darüber nach, was, ganz offensichtlich, was kann ich tun, was Gott Freude macht. Ja, was würde Gott gefallen? Und da fiel ihm ein, ich will meinem Herrn ein Haus bauen. Ja, ein aktives Nachdenken darüber, was dem, dem man zu dienen hat, gefällt. Das ist hier im Blick. Das fordert Paulus von christlichen Sklaven. Seid ihnen zu Willen, sagt er. Seid ihnen gefällig. Strebt danach, den Willen eurer Herren zu tun. Zuletzt sollen die christlichen Sklaven auch Widerspruch unterlassen. Auch hierdurch soll ihre vorbildliche Haltung deutlich werden. Sie sollen ihren Herren oder Herrinnen nicht widersprechen. Bei dieser Formulierung geht es Paulus wahrscheinlich um die Haltung eines Widerwillens. Ja, eine Haltung des Trotzes, um Halsstarrigkeit, um Eigensinn. Ja, ein Widersprechen, in dem fehlende Bereitschaft, sich führen zu lassen, zum Ausdruck kommt. Mangelnde Folgsamkeit. Unterordnung in allem und ein williger Dienst ohne Trotz, ohne Widerspruch. So kann man zusammenfassen, was Paulus hier in diesen Punkten von Sklaven fordert. Er fordert ein vorbildliches Verhalten der Sklaven gegenüber ihren Herren. So konnten und so sollten sie das Evangelium fördern. So sollten sie es zum Leuchten bringen. Und die Anwendung auf uns, freie Arbeitnehmer, ist deutlich. Auch wir müssen ein vorbildliches Verhalten gegenüber Vorgesetzten zeigen. Auch wir sind aufgerufen, uns unterzuordnen, gefällig zu sein und nicht zu widersprechen. Sicher, wir sind keine Sklaven, nochmal. Wir sind auch nicht Eigentum unserer Vorgesetzten. Ja, und Grundlage unserer Beschäftigung ist nicht der Menschenraub, sondern ein privatwirtschaftlicher Arbeitsvertrag. Aber auch wir sind, sofern berufstätig, in eine Hierarchie eingeordnet. Da gibt es den Arbeitgeber und weitere Vorgesetzte. Und da wird Gehorsam verlangt, Willigkeit, Folgsamkeit. Je nach eigener Stellung innerhalb der Hierarchie kann das Ausmaß dieser Anforderungen variieren. Aber grundsätzlich gilt das für alle abhängigen Arbeitsverhältnisse. Und als Christen gilt es, Vorgesetzten gegenüber eine vorbildliche Haltung zu zeigen. Eben ausgedrückt in williger Unterordnung, in Gefälligkeit und im Unterlassen von trotzigem Widerspruch. Hierdurch können wir ganz konkret die Wirkung des Evangeliums fördern. Das Evangelium für unsere Kollegen und Kolleginnen attraktiv machen. Ja, es zum Leuchten bringen. Und da stellt sich die Frage, wie sieht das bei uns aus? Wann haben wir beispielsweise zuletzt darüber nachgedacht, was unseren Chef erfreuen würde? Die Frage stellt sich, haben wir überhaupt schon mal darüber nachgedacht? Liebe Geschwister, nutzen wir diese große Möglichkeit zur Mission. Legen wir am Arbeitsplatz eine vorbildliche Haltung an den Tag. So schwer das im Einzelfall auch ist, Arbeitsbedingungen sind ja unterschiedlich. Ja, es gibt da sicher viele Situationen, in denen ein solches Verhalten menschlich unmöglich erscheint. Aber bitten wir Gott um Kraft zur Veränderung, dass er es uns schenkt, dass wir ihn auf diese Weise ehren können. Dass wir ihn und seine Rettungsbotschaft ja durch solch eine vorbildliche Haltung ehren. Paulus gibt den Sklaven auf Kreta noch eine weitere Anweisung, wie sie das Evangelium ehren können. Die wollen wir uns auch noch kurz ansehen. Als Arbeitnehmer dem Evangelium dienen, Punkt 2 heute Morgen, durch vorbildlich treues Erfüllen der arbeitsvertraglichen Pflichten. Ich lese uns noch einmal den Text. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes, unseres Retters, ehren. In Vers 10 nennt Paulus noch weitere Anweisungen für den Lebenswandel von Sklaven. Er sagt da, sie sollen nichts unterschlagen. Angesprochen ist hier ein widerrechtliches Aneignen von Gütern, ein Unterschlagen, ein Betrügen. Ja, es geht um ein Verhalten, wie es von Hananias berichtet wird, Apostelgeschichte 5, Verse 2 bis 3. Da wird ja berichtet, dass er ein Feld verkauft und einen Teil des Geldes zurückbehält. Ja, und dass er eben den Rest den Aposteln zu Füßen legt. Und Petrus sagt da zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös des Feldes für dich? Er hat einen Teil unterschlagen sozusagen. Diebstahl stellte für die Sklaven in der damaligen Zeit eine große Versuchung dar. Er eröffnete ihnen die Chance, die eigene Situation zu verbessern. Jedenfalls oberflächlich betrachtet. Diebstahl bot ihnen die Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Und für solche Sklaven, denen ihr Herr eigenen Besitz versagte, war das eben die einzige Möglichkeit. Die Gelegenheit zum Stehlen wuchs wahrscheinlich dann, wenn ein Hausherr selbst Christ wurde. Ja, wenn er dem Sklaven Vertrauen entgegenbrachte, weil er in ihm einen Bruder sah. Aber einem solchen Verhalten, also einem Unterschlagen, einem Stehlen, erteilt Paulus hier eine klare Absage. Sklaven sollen nicht stehlen, sagt er. Sklaven sollen ihre Dienstpflichten nicht in einer solchen Weise verletzen. Sie sollen ihren Dienst nicht schlecht tun. Im Gegenteil, wie ihre Haltung gegenüber Vorgesetzten, so sollte eben auch ihre Diensterfüllung sein. In allen Dingen vorbildlich. Ja, im weiteren Verlauf von Vers 10 bringt es Paulus auf den Punkt. Die Sklaven sollen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollten sie eben der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Ihre Diensterfüllung sollte also höchsten Ansprüchen genügen. Dieses Arbeitsverhalten lässt sich mit folgenden Begriffen umschreiben: vertrauenswürdig, zuverlässig, verlässlich, glaubwürdig und vor allem treu. Hier ist eine vorbildhafte Aufgabenerfüllung angesprochen. Eine solche, die weit über das hinausging, was ein Sklavenhalter normalerweise erwarten konnte. Erwarten konnte von jemandem, der wie eine Sache behandelt wurde. Wie ihre Haltung gegenüber Vorgesetzten, so sollte auch ihre Aufgabenerfüllung sein. Absolut vorbildlich. Und die Anwendung für uns ist wiederum deutlich. Auch wir Christen und Arbeitnehmer sind aufgerufen, vorbildlich zu handeln. Auch wir sollen unsere arbeitsvertraglichen Pflichten vorbildlich treu erfüllen. Wir sollen nichts unterschlagen. Nichts stehlen, seien es Werkzeuge, Kugelschreiber, Kopierpapier, sei es Computersoftware oder was auch immer. Wir sollen unseren Arbeitgeber auch nicht betrügen. Ja, wir sollen die Arbeitszeit auch wirklich arbeiten. Denn bedenken wir stehen unter Beobachtung. Unser Fehlverhalten und unsere Wohlverhalten fällt auf das Evangelium zurück. Beeinflusst in gewisser Weise dessen missionarische Kraft. Dienen wir dem Evangelium, ehren wir es. An dieser Stelle endet jetzt der Abschnitt, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Der Abschnitt, in dem Paulus konkrete Vorgaben zur christlichen Ethik gemacht hat. Und ich möchte an dieser Stelle einmal mitteilen, was mich an den Aussagen des Paulus hier am meisten bewegt hat. Das sind zwei Dinge. Erstens hat sich mir eingebrannt, welche wichtige Person der Einzelne oder welche wichtige Stellung der Einzelne in der Gemeinde hat. Ja, und welche Wichtigkeit, der Alltag eines jeden von uns. Mir ist klar geworden, einen geistlichen Stand, den gibt es in gewisser Art nicht mehr oder er relativiert sich. Nicht einzelne Personen sind für geistliche Dinge zuständig, sondern wir alle sind ein Königreich von Priestern. Und die Wirkkraft des Evangeliums hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Da kommt es auf dich an, auf dich, auf dich, auf dich und auch auf mich. Auf jeden Einzelnen von uns. Da kann man sich nicht darauf zurückziehen, alt zu sein oder Rentner oder ungebildet oder dies oder jenes. Jeder in der Gemeinde ist da wichtig. Wir alle. Uns hat Gott in dieser Gemeinde zusammengestellt. Ja, nicht nur wir Ältesten haben da eine wichtige Position. Nicht nur die, die Sonntag für Sonntag das Wort Gottes predigen. Nein, auch du, der du in der Woche Brötchen verkaufst, die du die Post austrägst, die du deine Kinder erziehst, der du Weichen prüfst, die du Waschmaschinen verkaufst oder was auch immer du tust. Du und dein Verhalten in der Woche, eben nicht nur das Verhalten am Sonntagvormittag, prägen das Bild des Evangeliums im Umfeld. Fördern es oder hemmen es. Es kommt auch auf dich an. Und deshalb bitte ich dich, diene Christus in deinem Alltag. Und zweitens, denke ich, ist die Gnade Gottes wichtig geworden. Bei den Predigten über christliche Ethik, bei diesen Predigten habe ich mich mehrfach im Nachgang ja manchmal besorgt gefragt. War da Evangelium in deiner Predigt? Hast du die ethischen Anweisungen ausreichend in der Gnade Gottes gegründet? Oder hast du am Ende gar Gesetz gepredigt? Hast du die Anweisungen aus Kapitel 2, Verse 1 bis 10 von der Gnade Gottes gelöst? Wir müssen uns vor Augen führen, früher wurde dieser Brief ja in einem Stück gelesen und dann kamen ja immer die Verse 11 bis 14, wo es darum geht, dass die heilsame Gnade Gottes erschienen ist. Ja, Paulus liefert da ja gerade die Begründung für diese Anweisung. Und wir müssen uns vor Augen halten, wenn wir uns ethischen Anweisungen nähern, müssen wir das immer auf dem Boden der Gnade tun. Immer als bereits errettete Christen, denen mit Christus eben alles geschenkt ist, die durch Christus aus freier Gnade bei Gott angenommen sind, die jetzt eben nicht in einer gewissen Art und Weise leben wollen, um gerettet zu werden, sondern die in einer gewissen Art und Weise leben wollen, weil Gott sie durch seinen Sohn gerettet hat. Also bitte bedenken wir, alle diese Anweisungen sind an gerettete Christen gerichtet. An solche, denen alles aus Gnade geschenkt ist, die vor Gott angenommen sind, die gerechtfertigt sind. Und deshalb, ja, streben wir nach diesen Verhaltensweisen, aber tun wir es nicht ohne den Schild des Glaubens und ohne den Helm des Heils. Denken wir daran, was Paulus in Römer 3 sagt. Zitat: Denn für mich steht fest, allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Diesem treuen, über alle Maßen anbetungswürdigen Herrn sei alle Ehre. Amen.